Matthias das schon gesagt hat, wollen wir uns heute Morgen eine Begegnung Jesu mit einem Blinden ansehen. Da gibt es ja mehrere Geschichten im Neuen Testament. Aber diese Geschichte, ich warte noch mal, bis der Hall raus ist, oder hallt's bei euch nicht? Ja, diese Geschichte ist Johannes ein ganzes Kapitel wert. Also das ganze Kapitel 9 mit über 40 Versen, und deswegen werde ich die Geschichte auch Schritt für Schritt erzählen und nicht jetzt vorlesen, sondern habt ihr den Anfang schon wieder vergessen. Ihr könnt es aber zu Hause nachholen, ihr könnt natürlich diesen Text dann lesen. Die Geschichte beginnt mit dem einfachen Satz, an ist es, geht wieder nicht, wie letztes Mal auch nicht. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da ist mir schon das Erste aufgefallen, nämlich, dass Jesus einfach im Vorbeigehen ist und sieht. Er ist unterwegs, sieht den blinden Bettler, wie es eben damals ganz viele gab. Die saßen alle im Bereich des Tempels, um dort zu betteln. Der Blinde ruft ihn nicht. Weiß vielleicht auch gar nichts von Jesus oder ist eben so ohne Hoffnung, dass er völlig resigniert hat, dass er gar nichts mehr erwartet. Wir haben in letzter Woche diese Frau gehört in der Predigt, die hinter Jesus hergeschrien hat, intensiv darum gebeten hat, dieser Mann kommt eigentlich gar nicht vor. Und das hat mich schon bewegt, selber zu wissen, auch wenn ich selber nicht rufe, wenn ich keine Hoffnung habe, keine Erwartung an Jesus, wenn ich mich vielleicht mit meiner Situation abgefunden habe, mich eingerichtet habe, auch wenn sie schlecht ist, habe ich mich doch dran gewöhnt. Und Veränderung ist ja immer auch gefährlich. Auch wenn ich keinerlei Reaktion zeige, Jesus sieht mich. Jesus bleibt stehen. Er sieht jeden Einzelnen, und das ist doch ganz wichtig am Evangelium. Es geht Jesus nicht um diese Masse hier, sondern jeden Einzelnen sieht er. Er weiß von jedem, was er braucht. Er weiß von jedem, wo wir blind sind. Es ging Jesus nie um Zahlen. Und er lässt sich auch stören in dem, was er zu tun hat. Ich weiß nicht, steht nicht, auf welchem Weg er war, wohin er gegangen ist und so weiter. Er bleibt stehen, er nimmt sich Zeit für den Mann. Ich möchte es lernen, auch den Einzelnen zu sehen, dass es auch hier in Holzhausen, unserer Gemeinde im Dautphetal, nicht um Zahlen geht. Nicht um die Menge, die da ist, sondern um jeden einzelnen Menschen. Das müssen wir als Gemeinde vielleicht wieder auch neu lernen. So gut es ist, Gemeinschaft zu haben, aber trotzdem ist der Einzelne entscheidend. Es geht vielleicht um diesen einen Menschen, an dem ich vorbeigehe, im Alltag, wo auch immer wir an einem Einzelnen vorbeigehen. Für ihn wollen wir uns Zeit nehmen, so wie Jesus sich Zeit genommen hat. Wir wollen hinsehen auf den Einzelnen. Das Interessante ist, dass auch die Jünger den Blinden sehen, aber sie sehen ihn eigentlich nicht. Sie stellen Jesus eine Frage. Hallo. Geht nicht. Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Für die Jünger ist das also eigentlich gar kein Mensch, sondern ein Fall. So eben wie viele Bettler damals. Es ist nicht mal ein medizinischer Fall für sie, sodass sie mit Jesus überlegen könnten, wie dem Mann zu helfen wäre. Kein sozialer Fall, ja, dass man überlegt, wie kann man, dass er nicht betteln muss und so weiter, was könnte man tun, sondern es wird zu einem theologischen Fall. Und über diesen theologischen Fall kann man wunderbar distanziert diskutieren. Da muss man sich ja nicht mit den Menschen auseinandersetzen, sondern man kann ja die theologische Frage erörtern. Wer ist schuld? Das ist eine schöne Frage, gell? Wenn man die Schuld anderen zuweisen kann und fragen kann, wer hat hier Schuld? Diese Frage beschäftigt die Jünger mehr, als sie der junge Mann beschäftigt. Und der Mann leidet seit von Geburt an. Er hat noch nie etwas gesehen. Ich weiß gar nicht, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber die Jünger sind genauso blind. Sie sehen nämlich den Mann nicht und seine Not, sondern nur die theologische Frage, warum ist dieser Mann blind? Das interessiert sie, die Warum-Frage. Aber oft ist eben, wenn man keine Erklärung hat, sucht man sich Erklärungsmodelle, die dann eben problematisch sind. Das ist ja ganz klar, einer muss ja schuld sein. Also entweder die Eltern oder der Mann selbst. Das ist ganz einfach, das Modell. Krankheit gleich Sünde und dann auch noch Strafe von Gott. Das ist doch ein gutes Erklärungsmodell. Also wer von uns krank ist, ist von Gott gestraft, weil er Sünde getan hat. So einfach war das damals oft, weil man sich vieles nicht erklären konnte. Und deswegen fragen die Jünger eigentlich nur noch, ist es eine Strafe Gottes für die Sünde von dem Mann selbst oder von den Eltern? Und letztendlich heißt das nichts anderes, ihr seid selber schuld. Und darum müssen wir uns gar nicht um euch kümmern. Ihr seid doch selber schuld. So war das damals und leider gibt es das heute auch noch. Wenn man alleine nur mal in den Hinduismus schaut, nach Indien oder so, die glauben an das Karma. Und da ist es eben gut vorstellbar, wenn jemand in seinem Leben etwas nicht Gutes tut, dass er dann im nächsten Leben, die glauben ja an die Reinkarnation, dass man wiedergeboren wird, dass man dann im nächsten Leben dafür bestraft wird. Hier im Hinduismus wäre es ganz klar, dieser Blindgeborene hat in seinem vorherigen Leben Schuld auf sich geladen. Das gibt es also heute noch. Und das Schlimme daran ist eben, weil sie selber schuld sind, muss man sich nicht um sie kümmern. Im Hinduismus gibt es nicht, wie im Christentum, Diakonie. Denn die sind ja schuld. Und die müssen sich selber da rausarbeiten, damit ihr nächstes Karma dann besser wird. Krankheit und Leiden als Strafe Gottes zu sehen, das würden wir heute ablehnen. Und trotzdem schwingt es bei mancher Frage so mit, womit habe ich das verdient? Da bin ich schon bei der Schuldfrage. Warum tut Gott mir das an? Das formulieren wir nicht so, aber wir fragen so, womit habe ich das verdient? Natürlich hat unser Verhalten auch Konsequenzen, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ich hatte zum Beispiel als Ergotherapeut immer wieder mit Menschen zu tun, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall nach dem Warum gefragt haben, die Gott angeklagt haben und eben gefragt haben, warum oder womit hatte ich das verdient? Aber ihr Lebensstil, wenn man mal nachgefragt hat, war oft so schlecht, dass es eben dieser Lebensstil einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass sie einen Schlaganfall bekommen haben. Sie waren zum Teil tatsächlich selbst schuld daran. Und deswegen darf man auch die Schuldfrage stellen. Aber, das finde ich gut bei Jesus, er bleibt nicht bei der Schuldfrage stehen. Weil die Schuldfrage immer nach der Vergangenheit fragt. Immer nach dem, was gewesen ist. Wo kommt es her? Die Jünger bleiben also in der Vergangenheit bei dem Mann stehen, fragen, wer verantwortlich ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser Mann beziehungsweise die Eltern sich selbst diese Frage schon gestellt haben. Und könnt ihr euch vorstellen, der Mann hat noch nie etwas gesehen und quält sich dann auch noch mit der Frage, habe ich was falsch gemacht? Bin ich schuld, dass ich nichts sehen kann? Und warum hat Gott mich gestraft mit Blindheit? Denn das war ja ganz klar, er musste bestraft sein. Dieser Mann war seinem Schicksal hilflos ausgeliefert, denn er konnte sich ja nicht an Gott wenden. Er war ja von Gott gestraft, ausgestoßen sozusagen. Wie sollte er da wieder rauskommen aus dieser Situation? Und vielleicht ruft er deshalb nicht nach Jesus, weil er einfach keine Hoffnung mehr hatte, weil er einfach gedacht hat, ich bin doch selber schuld. Ist ebenso. Die Jünger fragen auch nach der Schuld und Jesus zeigt ihnen, dass sie es nötig hatten, auch ihnen die Augen zu öffnen nämlich für die Not des Menschen, für den Menschen an sich, der da nämlich leidet. Jesus sieht nach vorne, fragt nach dem Wozu, öffnet Perspektiven. Jesus antwortet den Jüngern, kannst du weitermachen? Weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange ich in der Welt bin, sagt Jesus, bin ich das Licht der Welt. Jesus legt also diesen Mann nicht auf die Vergangenheit fest, sondern er öffnet ihm eine Zukunft. Er philosophiert nicht mit seinen Jüngern, sondern er wendet sich dem Betroffenen zu. Er redet nicht über den Blinden, sondern er redet mit dem Blinden auch. Die Leute fragen, woher kommt das? Warum ist das so? Aber Jesus fragt, wohin führt das? Wozu ist das? Jesus macht aus der Warum-Frage, die eben nach hinten schaut, im Vergangenen stecken bleibt, die Wozu-Frage, die nach vorne sieht, die das Ziel im Blick hat. Was kann daraus werden? Wozu kann das gut sein? Und Schritt für Schritt öffnet Jesus dann dem Blindgeborenen die Augen, damit er das Licht der Welt erblicken kann. Jesus ist nicht gekommen, um theologische Fragen zu klären, sondern um zu heilen, um Mut zu machen, Perspektiven zu öffnen, ja, Würde und Hoffnung für die Menschen zu bringen. Jesus sagt nicht, dass Schuld nie die Ursache ist für Krankheit. Sie kann es sein, aber das ist keine automatische Strafe von Gott. Jesus wendet sich dem Mann zu, grenzt ihn nicht aus, wie das in der Gesellschaft damals war. Er macht weder ihn noch seine Eltern dafür verantwortlich. Denn Jesus will uns nicht belasten, sondern entlasten. Er ist das Licht der Welt. Und er sagt, solange ich in dieser Welt bin, bin ich es auch. Auch für die Blinden. Die Jünger fragen nach Schuld und Jesus antwortet mit Heil. Dem Blinden war ja nicht nur das Augenlicht, ihm hat nicht nur das Augenlicht gefehlt, sein ganzes Leben war einfach nur dunkel, düster. Der hatte keine Perspektive. Er war verurteilt von den Menschen und von Gott. Und zwar von Geburt an. Ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ausgeschlossen von Gott gestraft. Keine Perspektive, keine Hoffnung. Und Jesus wendet sich ihm zu. Hallo? Als Jesus dies zu den Jüngern gesagt hatte, spuckte er auf den Boden, rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Warum handelt Jesus hier anders als bei allen anderen Blindenheilungen, die ich gelesen habe? Normalerweise spricht Jesus ein Wort und sagt, du kannst sehen. Und zupf, konnten die Leute sehen. Das war ganz einfach. Warum macht er hier so ein Primborium draus? Ich glaube, der Blinde war eben ohne Hoffnung. Der saß einfach nur da. Der hatte nichts mehr erwartet. Der hat sich ja auch nicht an Jesus gewandt. Er hat nicht nach ihm gerufen. Gar nichts. Er muss aktiv werden. Einfach nur zack zu machen, hätte dem Blinden zwar das Augenlicht gegeben, aber ich glaube, es hätte sich in ihm nichts verändert. Und das ist das, was Jesus will. Der Mann muss sich entscheiden, ob er Jesus vertraut. Ob er ihm überhaupt glaubt. Er muss sich entscheiden, ob er diesen schweren Weg quasi vom Tempel zu dieser Quelle Siloa ja als Blinder geht. Vielleicht ist er nie so weit gegangen. Denn damals war das eigentlich üblich, dass man dann von zu Hause, wo man übernachtet hat, zu seinem Bettelplatz lief und wieder zurück. Der war vielleicht nie an diesem Teich und musste sich jetzt diesen Weg suchen. Geht er? Oder geht er nicht? Vertraut er Jesus oder nicht? Das ist die Frage für diesen Mann. Und deswegen macht Jesus hier etwas ganz anderes. Und der Mann gehorcht. Er geht. Wäre er sitzen geblieben, wäre nichts geschehen. Er muss sich aufmachen. Und das ist manchmal bei uns auch so. Wir erwarten und hätten es gerne, dass Gott macht. Und zack, ist alles gut, alles weg. Aber manchmal sagt Gott, nein, geh. Geh einen Weg, geh einen Schritt. Das ist nicht immer so. Das sagt ja, das ist, manchmal macht er die Heilung so, manchmal macht er die Heilung so. Am Volk Israel kann man das auch sehen, als sie vor dem Roten Meer stehen. Da muss Mose den Stab ins Meer halten, das Wasser teilt sich, sie können durchgehen. Dann haben sie 40 Jahre Wüste, lernen Gott kennen. Und wie geht es dann durch den Jordan? Nichts mehr mit Stab und dann geht auf, sondern Gott sagt, ihr müsst ins Wasser gehen und dann wird es sich teilen. Da müssen sie den Vertrauensschritt tun. Und ich glaube, das ist einfach unterschiedlich. Mal ist es so, mal so, aber wir müssen immer wieder auch Vertrauensschritte gehen. Wir fahren nichts über den Weg des Blinden, ob er, wie er zurückgegangen ist. Wir wissen nicht, ob er Hoffnung hatte oder Zweifel, ob er sich unterwegs gedacht hat, was mache ich hier eigentlich, klappt das überhaupt und so weiter. Er geht hin und er kommt zurück, sehend. Das ist das Entscheidende. Das bedeutet Glaube, hören und hingehen, gehorsam sein. Auch wenn der Weg, auch wenn der nächste Schritt noch im Dunkeln liegt. Wir müssen manchmal Schritte tun, um zur Erkenntnis zu gelangen, um den Durchblick zu bekommen. Nur weil sich der Mann auf den Weg macht, wird er geheilt, wird er sehend. Das ist noch ein kleiner Glaube, den der Mann hat. Ein erster Schritt im Glauben. Aber Jesus, glaube ich, sieht dieses Pflänzchen Glaube im Herzen des Mannes und darum lässt er ihn gehen und führt ihn dann weiter. Der Blinde kehrt zurück, aber nicht zu Jesus, sondern nach Hause. Johannes berichtet uns von drei Menschengruppen, die unterschiedlich auf die Heilung des Blindgeborenen reagieren und ich will diese Reaktionen kurz beleuchten. Die Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, die können nicht glauben, dass das tatsächlich geschehen ist. Sie bezweifeln das. Was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Sie versuchen sozusagen, die Tat zu leugnen, indem sie einfach sagen, das ist er ja gar nicht. Die haben den jetzt, ich weiß nicht, wie alt der junge Mann ist, sagen wir mal 20 Jahre lang gesehen, die Nachbarn. Und jetzt sagen sie plötzlich, das ist er ja gar nicht. Weil sie damit nicht klarkommen, mit dem Wunder. Wie kann denn das sein, dass der jetzt plötzlich sieht? Also, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Das ist ja die erste Möglichkeit, mit Dingen umzugehen, die wir nicht verstehen. Und dann bringen sie den Mann zu den Pharisäern. Weil sie nämlich jetzt wissen wollen, wie das denn theologisch ist. Und diese Pharisäer, die befragen den Mann, weil sie auch nicht an die Heilung glauben. Letztendlich wollen sie genau wissen, wie ist denn das jetzt abgelaufen mit der Heilung. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Das ist an einem Sabbat geschehen. Jesus hat gearbeitet, hat ja Lehm genommen, Erde und hat daraus einen Brei gemacht. Das ist schon Arbeit bei denen. Also er hat ein bisschen Zement gemischt oder wie wir das heute so sagen würden. Jesus hat etwas getan, was man am Sabbat nicht tun darf. Und deshalb kann diese Heilung nicht stattgefunden haben. Und dann befragen sie die Eltern, da komme ich gleich noch zu. Und dann rufen sie ihn aber ein zweites Mal, nächste Folie bitte, und bezeichnen Jesus als Sünder. Weil er am Sabbat geheilt hat. Der kann doch nicht von Gott sein, dieser Jesus. Er kann die Tat nicht begangen haben, weil er nicht die Macht dazu hat, denn am Sabbat darf man nicht heilen. Und als der Geheilte dann auf seiner Meinung besteht und sogar behauptet, dass Jesus doch von Gott kommen muss, denn wer hätte das sonst tun können, einen Blindgeborenen heilen? Das hat man ja vorher noch nie erlebt. Der muss doch von Gott kommen. Die Pharisäer sind blind und taub für das, was sie sehen und von dem Blinden hören. Sie wollen es nicht wahrhaben, sondern sie halten fest an ihrem Gesetz. Und deswegen schmeißen sie ihn raus, den Geheilten, den Sehenden, stoßen ihn quasi wieder aus der Gemeinschaft aus und bezeichnen ihn auch als Sünder. Das Verrückte ist, gerade die Pharisäer hätten dieses Handeln Jesu messianisch deuten müssen. Sie kannten doch die Bibel und Jesaja spricht davon, dass der Messias, der von Gott Gesandte ist, der die Blinden sehend macht. Sie kannten das Alte Testament. Sie wussten, was Gott tun wird durch den Messias. Aber weil sie so verbohrt sind, so blind, nur fokussiert auf den Sabbat, können sie das andere nicht mehr sehen. Sie sind blind, weil sie an der Regel festhalten, an der Gesetzlichkeit. Und sie bleiben blind. Den Pharisäern werden die Augen nicht geöffnet. Ich habe schon gesagt, zwischendurch rufen sie dann die Eltern, weil sie etwas von ihnen wissen wollen. Und die Eltern kommen auch. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, also das ist so, als würde man vor die Polizei zitiert oder auch vor irgendeinen Richter. Ja. Und da sitzt man, ist natürlich so, huhuhu. Gell? Also die Eltern sind da ein bisschen schüchtern oder ängstlich und werden dann befragt, wie denn die Heilung ihres Sohnes abgelaufen ist. Aber die können sie natürlich nicht erklären. Erstens mal waren sie nicht dabei und zweitens mal wissen sie natürlich auch nicht, wie sowas funktioniert. Aber wenn ihr den Text da oben lest, lest ihr da irgendetwas von Freude? Dass die Eltern gesagt haben, ja, unser Sohn kann sehen, nach 30 Jahren oder so, juhu. Nö, nix. Gar keine Reaktion der Freude. Die Eltern haben einfach nur Angst. Die haben einfach nur Angst vor diesen Pharisäern, vor ihrer sozialen Stellung, um ihr Leben. Vielleicht auch, dass sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, genauso wie ihr Sohn. Denn im Hintergrund steht ja immer noch, wir waren schuld. Wir haben irgendwas falsch gemacht, dass der Mann nicht sehen konnte. Und jetzt kriegen wir es ab von den Pharisäern. Die Angst hält sie ab, sich über die Heilung ihres Sohnes zu freuen. Und darum halten sie sich an dem fest, was sie mit Sicherheit sagen können, wo sie auf gar keinen Fall etwas falsch machen können. Es ist unser Sohn, aber mehr wissen wir auch nicht. Ja, es ist unser Sohn, das können wir sagen, mehr aber auch nicht. Sie wollen mit der Heilung ihres Sohnes nichts zu tun haben. Sie lassen ihren Sohn in der Befragung durch die Pharisäer allein. Sie sagen ja zu den Pharisäern, frag den doch. Er kann doch alleine antworten. Wir gehen wieder lieber weg. Die Angst hindert sie zu sehen. Das zu sehen und zu erkennen, was ihrem Sohn widerfahren ist. Die Eltern erkennen Jesus nicht, den Messias nicht. Sie bleiben blind. Die Nachbarn, die Eltern, die Pharisäer, sie sehen nicht. Sie sind blind. Zweifel, Angst, Gesetzlichkeit, das ist auch heute immer noch das, was uns hindert, Jesus zu erkennen. Das schränkt unseren Glauben ein, die Liebe zu den Menschen. Also weder die Jünger noch die Eltern und erst recht nicht die Pharisäer hatten Liebe für diesen jungen Mann. Es ist immer nur irgendwie ein Fall. Alle haben nur Fragen oder Antworten, aber keiner, weder die Nachbarn noch die Eltern, die Jünger, die Pharisäer, keiner freut sich, dass da ein Mensch geheilt worden ist, der von Geburt an blind war. Sie kleben an der Vergangenheit, sie verweigern sich der Zukunft. Die Jünger sind blind, weil sie den Einzelnen nicht sehen oder nicht sehen wollen. Die Nachbarn sind blind, weil sie nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Die Eltern sind blind vor Angst und die Pharisäer sind blind aus Gesetzlichkeit. Sie alle sehen nicht und in dieser Geschichte werden sie auch nicht zu Sehenden. Sie bleiben blind. Und das liegt daran, ein sehr schöner Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, weil ihre Herzen blind sind. Mit den Augen können sie sehen, aber mit dem Herzen können sie eben nicht sehen. Aber Jesus sieht man nur mit dem Herzen gut und nicht anders. nur mit dem Herzen. Jesus hat dem Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Er kann sehen, aber kann er jetzt sehen? Ist der Blinde denn zu einem Sehenden geworden? Und deswegen wenden wir uns jetzt ihm wieder zu. Wie geht es denn eigentlich mit dem Blinden weiter, mit Jesus und ihm? Denn er ist ja nach Hause gegangen, hat ja Jesus überhaupt noch nie gesehen. Er weiß überhaupt nicht, wer das ist. Als Jesus hört, dass ihn die Pharisäer aus der Synagoge ausgeschlossen haben und damit auch aus der Gemeinschaft, da macht sich Jesus auf den Weg. Er sucht den Mann. Nicht der Mann macht sich auf den Weg und denkt sich, ach, ich bin von Jesus geheilt worden, da muss ich doch hingehen und ihm danken. Ich muss mich doch mit ihm freuen. Nichts passiert. Er wird befragt von den Pharisäern und so weiter und so fort. Aber hier steht nichts davon, dass er auf diesen Gedanken gekommen wäre, vielleicht mal zu Jesus hinzugehen, zu fragen, wer war das denn jetzt eigentlich, der mich da geheilt hat? Denn gesehen hatte er ihn ja noch nicht. Jesus macht sich auf den Weg. Er sucht genau diesen Mann. Und dann hält er sich nicht lange mit Fragen auf, so, wie geht's dir denn jetzt, wo du sehen kannst? Und wie ist denn das, wenn man plötzlich sehen kann und so weiter? Sondern er kommt gleich zur Sache. Er fragt ihn, glaubst du, da oben ist es, ja. Er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Interessante Frage, wenn man gerade sehend geworden ist. Glaubst du an den Menschensohn? Bei der ersten Begegnung ging es nur um die Heilung der Blindheit. Jetzt geht es Jesus um die Heilung der Augen des Herzens. Er möchte, dass dieser Mann nicht nur mit den Augen sieht, sondern auch mit dem Herzen sehend wird. Wahrhaft sehend. Und der Mann lässt sich darauf ein. Wer ist es, Herr? Dieser Begriff Menschensohn ist ihm bekannt. Vielleicht hat er davon gehört. Er durfte ja nicht in die Synagoge gehen oder in den Tempel, aber trotzdem hat sich das vielleicht von den Eltern herumgesprochen. Menschensohn ist der Begriff für den Messias. Kommt aus dem Buch Daniel. Also fragt er, wer ist das, Herr? Ich möchte an ihn glauben. Ich möchte ihn wirklich erkennen. Und der Mann wird sehend in dieser Geschichte. Das ist ein Prozess des Glaubens. Er kennt Jesus nicht sofort. Jesus schickt ihn ja auch erst weg. Aber es ist klar, er erkennt Jesus als den Messias. Das ist ein Prozess und ich möchte noch mal ganz kurz den Weg aufzeigen, wie das bei dem Mann verläuft. Zunächst sagt er ja zu den Nachbarn, der Mensch Jesus hat mich geheilt. Also sieht er Jesus einfach als Menschen. Dann sagt er zu den Pharisäern, ein Sünder kann er nicht sein, denn nur wer Gott fürchtet, kann Blinde heilen, so wie Jesus das getan hat. Und durch einfache Logik, durch seinen gesunden Menschenverstand kam er schließlich zu der Schlussfolgerung, dass er zu den Pharisäern sagt, Jesus muss von Gott sein. Also sowas wie ein Prophet, ja, das ist, denn er, das kann ja nur jemand, so jemand machen. Und dann fragt er Jesus, als von dem Menschensohn die Rede ist, wer ist es? Und Jesus sagt, du hast ihn ja gesehen. Ja, wann denn? Wann habe ich ihn denn gesehen? Ich war ja blind. Der vor dir steht. Und da öffnen sich die Augen des Herzens. Der Blinde erkennt den Messias, den Retter der Welt. Den die anderen alle nicht erkannt haben. Als sich Jesus dem Blinden offenbart auf die Frage, wer er ist, da fällt der Mann Jesus zu Füßen und betet ihn an. Das ist Glaube. Wer Jesus erkannt hat, der kann gar nicht mehr anders als zu glauben und anzubeten. Und der Blinde sagt zu Jesus, Herr, ich glaube. Der Blinde wird sehend mit den Augen des Herzens. In dieser ganzen Geschichte gibt es nur zwei Sehende, nämlich Jesus. Jesus, der den Menschen sieht, der den Durchblick hat, der auch ins Herz sehen kann, der weiß, ja, bei diesem Blinden lohnt es sich, dran zu bleiben, hinzugehen, dem Mann nachzugehen. Jesus sieht tiefer, als wir sehen können. Und der Blinde wird sehend, denn er erkennt den Messias, Jesus Christus. Er kommt zum Glauben. Das Schlimme ist in dieser Geschichte, so sehr man sich für den Mann freuen kann, dass alle anderen blind bleiben, dass sie nicht sehend werden. Und ich habe mich gefragt, natürlich bin ich selber irgendwo blind, auf einem Auge vielleicht, habe ich nur so einen Tunnelblick oder ähnliches. Und was ist mit den Leuten hier in Holzhausen, im Dautphetal, in unserem Umfeld? Sind sie Sehende oder Blinde? Diese Geschichte stellt uns die Frage, wer ist denn sehend und wer ist blind und wie kann man sehend werden? Für Jesus ist es ganz klar, blind ist, wer ihn nicht erkennt, wer nicht an das Licht der Welt glaubt, denn der bleibt in der Finsternis. Das sagt Jesus Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Und wer an mich glaubt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Denn der empfängt das Licht der Welt. Aber wer nicht glaubt, der bleibt eben in der Finsternis. Die Geschichte, die Johannes überliefert, soll uns auch die Augen öffnen für das Licht der Welt, für den Messias, für den Sohn Gottes. Alle hatten es nötig, sehend zu werden. Die Eltern, die Nachbarn, die Jünger und natürlich die Pharisäer. Aber vor allem ich selbst und mein Nächster. Amen. Ich bete. Jesus, es ist gut zu wissen, dass du den Durchblick hast und dass du in diesem Mann etwas erkannt hast, was alle anderen nicht gesehen haben, nämlich die Möglichkeit zu glauben, zum Glauben zu kommen und zum Sehenden zu werden. Und du hast ihm die Augen des Herzens geöffnet für dich. Ich danke dir, dass du auch uns die Augen des Herzens geöffnet hast, dass wir dich erkennen können, dass wir glauben, dass du der Christus bist, der Menschensohn, der verheißene Messias. Du kennst aber auch die vielen Blinden. Und du weißt, wo wir blind sind, weil wir sie nicht sehen, weil wir sie nicht wahrnehmen, weil wir sie nicht erkennen, weil wir einfach an ihnen vorübergehen. Und du möchtest, dass die Menschen sehend werden, dass sie das Licht der Welt erkennen, dich. Und darum wollen wir hingehen zu den Menschen. Wir wollen, dass sie das ja erfahren, dass sie so wie dieser Mann einen Prozess durchmachen können, dass sie zum Glauben kommen, dass wirklich ihre Augen geöffnet werden. Und Jesus, wir können dich uns dann nur zur Verfügung stellen, nur du kannst die Augen öffnen, nur du kannst Blinde sehend machen. Aber wir wollen dir die Menschen hinlegen, wir wollen sie vor dich bringen, wir wollen für sie beten und bitten, dass sie sehend werden, dass sie geheilt werden. Hilf uns dazu, Herr. Amen. Wir singen, Herr, öffne du uns die Augen.